Unabhängig planen, prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt.
Kammerwahlen 2026.
Liste IG Architektur.
Die Kammerwahlen 2026. Und schon wieder tritt die Liste IG Architektur an. Wir dürfen uns vorstellen im Rahmen der Kammer-Podcasts. Bedanken uns auch da bei der Kammerorganisation, die uns da gut ausgestattet hat. Alle wahlwerbenden Gruppierungen. Mein Name ist Bernhard Sommer. Ich durfte die letzten 4 Jahre als Präsident die Kammer Ost leiten und bin hier gemeinsam mit Fabian Wallmüller.
Fabian Wallmüller, hallo. Steuser Wallmüller, Architekten und hauptsächlich im Ausschuss Wettbewerbe tätig.
Mein Name ist Jutta Wörtl-Gößler. Ich habe meinen Schwerpunkt im Ausschuss Wohnbau und Leistbarkeit.
Und Ulrike Schadner, Graupenraub-Architekten. Ich bin ebenfalls im Ausschuss für Wohnbau und Leistbarkeit tätig und auch im Sektionsvorstand Architekten.
Dankeschön. Ja, wir wollten auch kurz sagen, was wir sonst noch mit unserer Zeit machen. Es ist ja die Kammertätigkeit strikt ehrenamtlich. Es ist aus zumindest meiner Sicht auch gut so, weil wir sehen ja, was in der Wirtschaftskammer dann passiert, wenn man so etwas nicht ehrenamtlich macht. Man muss schon seine Interessen aus eigenem wahren. Die Liste IG Architektur hat da immer den Standpunkt vertreten, wir sind viele. Mein Büro heißt Exikon und ich bin ein Architekt, der sich auf Bauphysik spezialisiert hat. Fabian, dein Büro ist in Wien auch.
Ja, wir sind an sich breit aufgestellt und machen vor allem aktuell Wohnbau und Schulbau.
Ich arbeite in meinem Architekturbüro Räume für Menschen Architektur. Wir sind spezialisiert auf Forschung, Stadttransformation, neue Materialien und Wohnkonzepte.
Und Graupenraub hat sich eine Nische geschaffen im sozialen Bauen für Menschen und Randgruppen, an die sonst in der Architektur eher selten gedacht wird.
Das ist aber natürlich nur ein kleiner Ausschnitt von denen, die sich bereit erklären zu kandidieren. Die ganze Liste lässt sich ja im Internet und auf den Wahlunterlagen nachlesen. Jetzt ist natürlich die Frage, die sich heute die Zeit nehmen konnten, werden natürlich ein bisschen stärker auf ihren jeweiligen Fokus eingehen. Aber wir haben natürlich auch das ganze große Wahlprogramm der IG Architektur mit. Und ein Thema ist zum Beispiel die Kammer für alle. Was verstehen wir denn unter gemeinschaftlich und solidarisch? Zum Beispiel bei den Bauträgerwettbewerben.
Okay, da bin jetzt ich gefragt. Ja, also im Ausschusswettbewerbe beschäftigen wir uns natürlich zum einen mit der Stärkung der Wettbewerbe selbst, nicht? Also, dass möglichst viele Wettbewerbe zu fairen Bedingungen stattfinden, dass die Zugänglichkeit und die Schwelle, um teilzunehmen an Wettbewerben, möglichst nieder angesetzt ist, dass die Bedingungen fair gestaltet sind, dass die Auftragsaussicht eine verlässliche ist. Wir haben uns dann, muss man auch sagen, listenübergreifend die Bauträgerwettbewerbe und auch den Grundstücksbeirat stärker angeschaut und festgestellt, dass hier, man muss sich ja vergegenwärtigen, der geförderte Wohnbau ist wahrscheinlich das größte Auftragsfeld, das es in Wien gibt. Und zum Bauträgerwettbewerb und zum Grundstücksbeirat, wo eigentlich der gesamte geförderte Wohnbau oder so gut wie der gesamte geförderte Wohnbau in Wien abgewickelt wird, eine Handvoll Büros, also wir sprechen davon ungefähr 5% der Wiener Architekturbüros Zugang hat. Und das ist natürlich eine Sache, die wir so nicht stehen lassen können, vor allem nicht als Kammer stehen lassen können. Und wir haben bereits Gespräche geführt mit der Stadt Wien und jetzt noch einmal Gelegenheit gehabt, das im Rahmen eines Workshops vorzubringen, was wir uns hier an Änderungen vorstellen. Wir haben auch ein Reformpapier erarbeitet, das genauer erklärt, welche Änderungen wir vorschlagen. Wichtig ist vielleicht zu sagen, dass der Bauträgerwettbewerb auf dem Vier-Säulen-Modell beruht, nicht? Das ist bekannt. Das wollen wir auch so belassen. Aber wir wollen den Architekturwettbewerb innerhalb des Bauträgerwettbewerbs stärken. Also da soll das eigenes Verfahren durchgeführt werden in einer eigenen Stufe. Und es sollen auch die Jurien so besetzt werden, dass hier Absprachen und Abhängigkeiten zwischen Teilnehmenden und Mitgliedern der Jury ausgeschlossen werden.
Da möchte ich gleich anschließen, weil wir haben ja in dieser Periode den Ausschuss Wohnbau und Leistbarkeit gegründet in der Kammer, der sehr tätig war und viele Formate bedient hat. gerade diese Rolle der Architekten im Planungsverfahren, die gehört gestärkt aus unserer Sicht, weil die Planer unabhängige Experten sind und oft der Eindruck entsteht, dass dieses Paket Bauträger, GU, schon fertig geschnürt ist und die Planer werden dann eingeladen und müssen sozusagen gewisse Kriterien erfüllen oder Expertisen, langjährige mitbringen. Dann nimmt man sie dazu. Aber es geht nicht umgekehrt von der Qualität der Planung aus, sondern eben von diesen Netzwerken, die eigentlich der unabhängigen Planung widersprechen.
Widerspricht sich Ökologie und Soziales, Ökologie und leistbares Wohnen?
Das hört sich zwar im ersten Augenblick so an, weil man ja sagt, Ökologie leider im Moment verteuert die Dinge und die sozialen Ansprüche an unsere zukünftigen Bewohner sind ja die, dass es leistbar bleiben soll. Das war jetzt auch ein Hauptthema und das Positionspapier konnten wir jetzt auch in dieser Legislaturperiode durchbringen und da haben wir diesen eigentlichen Zielkonflikt ganz gut herausgearbeitet. Auf der einen Seite die Ökologie, aber auf der anderen Seite natürlich die Leute, die das auch noch bezahlen müssen und dass die soziale Gerechtigkeit da aber noch im Spiel bleibt. Und wir sind überhaupt noch nicht am Ziel. Wir bräuchten ganz viele Leute, die mithelfen. Das ist jetzt vielleicht auch ein Appell an alle, die uns wählen wollen. Es schaut immer so aus, dass die Kammer zu wenig tut. Aber die Kammer tut genauso viel, wie es Menschen gibt, die in der Kammer etwas tun wollen. Und das wäre jetzt einmal auch so ein Appell an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn etwas nicht passt, wenn irgendwo der Schuh drückt, dann bitte nicht nur wählen, sondern auch herkommen und mithelfen.
So sind wir nicht. Wählen ist nicht genug.
Aber wäre schon viel, muss man dazu sagen. Also vielleicht für alle, die es nicht wissen, bei der letzten Kammerwahl 2022 hatten wir eine Wahlbeteiligung von 31%. Das war auch in den Jahrzehnten oder Jahren davor, also bei den Kammerwahlen davor, nicht viel anders. Aber das ist natürlich für alle, die sich ehrenamtlich in der Kammer engagieren, ein schlechter oder sehr kleiner demokratischer Rückhalt, den wir hier haben. Und es wäre schön, wenn nach dieser Kammerwahl eine 4 bei der Wahlbeteiligung
vor der Null
steht. Vor der Null steht, ja, vor einer anderen Zahl. Aber wirklich,
vor einem Prozentzeichen bitte, war das schlecht.
Bitte nutzt eure Stimme, geht wählen.
Ja, das wäre schon gut, wenn gewählt wird. Ich muss schon sagen, man sagt immer, geht wählen, aber es gibt natürlich Unterschiede auch, muss man ansprechen, deswegen gibt es ja Wahlen. Und das ist ja auch gut so. Ja. Die Kammer ist ja der Ort des Interessensausgleichs. Man muss sich überlegen, welche Gruppe vertritt welche Interessen. Und da bemühen wir uns um zwei Dinge, nicht? Also jetzt abgesehen davon von den vielen Themen, die wir haben, ja, gerade auch jetzt mit der Ökologisierung, Digitalisierung, da gibt es vieles, was in jedes Büro natürlich hineinwirkt. Aber etwas, was wirklich sehr, sehr wichtig ist und was die Arbeit der Liste EG von Anfang an begleitet hat, warum es das überhaupt gibt, ist die Öffnung, die Offenheit der Kammer. Und das ist wie ein Luftballon, den man aufblasst, in dem Moment, wo man nicht weiter tut. Man kann schon eine Zeit lang einen Knoten machen, aber irgendwann ist die Luft dann wieder draußen. Also da ist wirklich wichtig, dass die Kräfte, die für diese Offenheit eintreten, auch gestärkt bleiben und damit einhergehend, also was Ulrike sagt, wir brauchen viele in der Kammer, damit wir eben dieses System der Ehrenamtlichkeit aufrechterhalten können. Aber dafür braucht es auch eine professionelle Kammerdirektion. Und da glauben wir zumindest, dass uns das wirklich in den letzten Jahren sehr gut gelungen ist, dass sie also auch als Unterstützung in der Funktionärstätigkeit immer präziser und besser wird. Und da haben wir auch die Voraussetzungen geschaffen jetzt, dass wir in der Öffentlichkeitsarbeit wirksamer werden können. Ich weiß nicht, wie man das außen sieht. Man sieht das natürlich nur von Ihnen.
Ich bin ja noch nicht so lang dabei, deswegen kann ich das sagen. Als erst hat es ja wirklich so ausgeschaut, also was tut die Kammer überhaupt, wer darf da mit? Das ist ja eher eine elitäre Geschichte. Wie kommt man als Junger dazu? Wird man überhaupt gehört? Wird man überhaupt gewollt? Und ich finde schon, also jetzt, wo ich selber dabei bin und das natürlich auch von Ihnen sehe, habe ich doch das Gefühl, dass in den letzten 4 Jahren wirklich viel passiert ist, was die Öffentlichkeitsarbeit angegangen ist. Also, dass man lauter hört, dass sich Architekten einmischen in Dinge, die einfach passieren. Und auch da wieder, je mehr Leute sich einmischen, umso lauter sind wir. Also klarerweise eine starke Kammer kann auch lauter sprechen.
Wir müssen die Gelegenheit nützen, natürlich auch zu sagen, was passiert ist. Also was die Kammer natürlich immer getan hat, ist sich zum Beispiel um Stellungnahmen zu Gesetzen zu bemühen. Nicht? Und die entstehen ja auch nicht von selbst sozusagen, sondern auch da kümmern sich dann wieder die ehrenamtlichen FunktionärInnen, dass hier Stellungnahmen entstehen. Also zuletzt haben wir am 6. Mai eine Presseaussendung gemacht zur Umsetzung der Gebäudeeffizienzrichtlinie. Warum ist das wichtig? Weil hier allerdings das Umsetzungsgesetz weniger das Problem wäre als die Richtlinie selbst, die in der Zielrichtung fantastisch ist, die aber dermaßen detailverliebt beschreibt, wie es zu einer Transformation, zu einem CO2-neutralen Gebäudebestand kommen soll, dass eher die Gefahr besteht, dass sie sich selbst unterläuft. Also wie erlebt ihr das eigentlich in euren Büros mit den Bestimmungen? Also grundsätzlich ja gut, renaturieren, entsiegeln, Fahrradstellplätze, Photovoltaik, die man ins Gebäude integriert. Seht ihr das überschießend oder könnt ihr damit gut arbeiten?
Bei uns im Büro geht es vor allem viel um Forschung. Das heißt, was uns eigentlich interessiert, ist, wo wir hin müssen. Insofern haben wir in allen Bauaufgaben sozusagen eher die Lücken, die wir schließen als Inhalt.
Naja, wir haben ja mit der Aufgabenstellung unseres Büros, nämlich dem Bauen für ehemals obdachlose Menschen, natürlich mit den Finanzen zu kämpfen. Das heißt, wir sind immer mit einem Fuß vorbei am Gesetz, wenn man das jetzt so hart sagen kann, weil wir uns das nicht leisten könnten, jetzt alle diese Regeln nach Strich und Faden zu bedienen und sind eigentlich immer mit Ausnahmen konfrontiert. Und Ausnahmen machen das jetzt für den ganzen Bauverlauf auch nicht günstiger. Das ist immer viel aufwendiger, alle Ausnahmeparagraphen zu bedienen. Und deswegen sind wir natürlich stark dafür, dass es sehr wohl zum Beispiel zu diesem einfacheren Bauen kommt. Und zwar jetzt nicht, damit man günstig schlechte Qualität auf die grüne Wiese stellt, sondern dass man eine überbordende Regulierung so in den Griff bekommt, dass es für alle noch leistbar ist und durchführbar ist.
Genau, also eine Umbauordnung ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema, was die LISTIG-Architektur verfolgt. Auch eine Bauordnung für ganz Österreich, also gerade aus Gesprächen mit Kolleginnen erfahren wird, dass gerade die Wiener Bauordnung extrem aufwendig ist, um sie überhaupt zu kennen und sich auch permanent ändert. Und es wäre ganz wichtig, dass wir hier zu einer Bauordnung für Österreich kommen, in einem ohnehin schon sehr kleinen Land. Und natürlich zu einer Umbauordnung, die Rechtssicherheit schafft, wenn man sich eben gerade im Bauen mit Bestand oder im Bestand diese Forderungen, die über die OEB und über die Bauordnungen gesetzt werden, nicht erfüllen kann, ohne den Bestand massiv zu verändern, nicht? Also das sind ganz wichtige Ziele. Es gibt ja auch in Deutschland, in Niedersachsen mittlerweile eine Umbauordnung, die umgesetzt wurde, die Gesetz geworden ist oder Bauordnung geworden ist. Und das wäre ein ganz wichtiges Ziel für Österreich. Da gibt es auch, glaube ich, gute Partner in der Wiener Stadtverwaltung, die da gerne mitziehen.
Ob sie bei einer Österreich-Bauordnung mitziehen würden, weiß ich zwar nicht, aber sie haben erkannt, dass es so nicht weitergehen kann. Also wir haben ja als Kammer dieses gemeinsame Forschungsprojekt mit der Stadt gemacht zur digitalisierten Einreichung, Prise. Und da wurde schon auch erkannt, dass nämlich, was die Menschen noch irgendwie hinkriegen, die Maschine dann schon gar nicht mehr hinkriegt. Also wenn das einmal maschinell zu prüfen ist, geht sich das mit der Wiener Bauordnung einfach nicht aus. Die hat zu viele Widersprüche in sich. Was natürlich wünschenswert wäre, dass es zu einer großen Reform kommt. Nur man sollte Wien eigentlich das ersparen und wirklich gleich auf eine österreichweite Bauordnung zielen. Also deswegen haben wir das jetzt in dieser letzten Presseaussendung auch gefordert, dass wir nicht, also einerseits tatsächlich ist in der Wiener spezifischen Umsetzung der Gebäudeeffizienzrichtlinie immer noch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen worden, also über die Richtlinienanforderungen, was eben beim Umbauen halt einfach dazu führt, dass es halt dann nicht in der Qualität gemacht werden wird, sondern man wird halt schauen, dass man unter diesem Schwellenwert der sogenannten größeren Renovierung bleibt. Nicht? Das ist, kann ja nicht das Ziel sein, weil so wird man die Transformation ja nicht schaffen. Ne? Dann müsste ja eher umgekehrt die Dinge erleichtern und Incentives geben und motivieren. Bei der Bauordnung gibt es tatsächlich auch wieder mit Deutschland ja das Vorbild der Musterbauordnungen. Also es gibt eine Musterbauordnung für alle 18 Bundesländer und dann können die Bundesländer noch kleinere Anpassungen vornehmen. Aber warum das so wichtig ist, ist, dass wir halt, das sehen wir eben jetzt mit der europäischen Ebene, dass jetzt 9-mal wird versucht, diese Richtlinie umzusetzen. Jedes Mal, also 9-mal droht ein Vertragsverletzungsverfahren. Die Wiener haben so failsafe gemacht, dass dort wahrscheinlich keines droht. Aber von anderen Bundesländern wissen wir, dass das halt dann nicht so ist. Da freut man sich dann kurz vielleicht, dass es einfacher ist. Und nachher hat man halt dann das Vertragsverletzungsverfahren. Also das ist ja wirklich nicht sinnvoll.
Und weil wir vorher über die österreichweite Bauordnung gesprochen haben, vielleicht können wir auch über eine andere Forderung kurz sprechen, nämlich eine österreichweite ZiviltechnikerInnenkammer. Wie stellen wir uns das vor? Bernhard, noch einmal dich gefragt.
Naja, es ist eigentlich ja immer ein bisschen das mitschwingende Argument, 9 Bauordnungen, 4 Kammern, geht es eh schon immer aus. Ne? Und dass man halt da als Gesprächspartner jeweils am Land hat. Aber es ist dasselbe, nicht? Also man braucht nicht jetzt dann 5 Direktionen. Es ist zwar jetzt schon so, dass wir zum Beispiel, das ist revolutionär, ja, dass es jetzt ein gemeinsames Hosting der Website gibt und der Daten und dass wir also die technischen Voraussetzungen österreichweit vereinheitlicht haben, um Homepages und andere digitale Services laufen zu lassen. Wir haben ein gemeinsames, das ist jetzt gerade erst online gegangen, kennt vielleicht noch nicht jeder, gemeinsames Frontend auch, ja, und der gemeinsame Auftritt. Also die schauen jetzt halbwegs gleich aus, die Homepages. Ich kann mich erinnern, begonnen hat die Reise 2015, 16, nicht, wo wir ein gemeinsames Logo beschlossen haben, nicht das hält, das ist das Gleiche, ja. Das halten dann nicht immer alle durch, dann derodiert das wieder ein bisschen und so. Und deswegen ist wichtig, dass die, also wenn man das will, also wir kümmern uns schon darum, dass das in diese Richtung geht. Auch stellen sich, das ist jetzt weniger aus Kammer-Ost-Sicht ein Problem, weil wir haben mit der degressiven Umlage, glaube ich, eher eine gut geführte Diskussion und passen die dann regelmäßig an. Aber es gibt ja immer noch Schwesterkammern, die ja eine Flatrate haben und so. Also das ist ja das Asozialste, nicht? Da gibt's eigentlich von dort auch den Wunsch, also von den Mitgliedern dort, dass das einheitlich wird. Und man könnte sich halt noch viel mehr spezialisieren, dass halt nicht in jedem Kammerland, also Bundesland ist ja nicht, ne, dann noch einmal die gleichen juristischen Expertisen sitzen müssen.
Man kann überhaupt sagen, ich meine, die Architekten sind ja eher so eine kleine Berufsgruppe. Das ist ja unglaublich, wie man für die paar Maxeln, sage ich jetzt einmal ungeniert, so einen Aufwand betreiben kann. Und es wäre wirklich viel sinnvoller, wenn wir uns, da ja die Zukunft so und so eher bedrohlich ist für unser Berufsbild, das kann man ruhig so sagen, da wäre es ja wirklich wichtig, dass wir an einem Strang ziehen und nicht auch noch intern großartig unsere Kräfte verbrauchen, weil der ganze Berufsstand ja wirklich jetzt alle Kraft braucht, um die Zukunft meistern zu können.